Wie blicke ich auf ein Museumsobjekt? Wie beschreibe ich es? Herzlich willkommen im Zeppelin Museum Friedrichshafen und zum Podcast Sag mir, was du siehst. Claudia Böhme ist Historikerin und Kunstpädagogin und stellt uns Fragen aus ihrer Perspektive als blinde Person zu unseren Objekten aus Technik und Kunst. In dieser Folge stehen wir mit Jürgen Bleibler, dem Leiter der Zeppelin-Abteilung, in unserer Wechselausstellung Fetisch Zukunft – Utopien der dritten Dimension im Erdgeschoss vor dem Technikobjekt der Concorde.
Concorde? Überschallflugzeug ist nicht mehr in Dienst? Das ist, was mir spontan dazu einfällt. Nächste Sache, die mir einfällt, wie wird es präsentiert?
Hier in der Ausstellung?
Ja, in der Ausstellung. Ich habe im letzten Jahr fürs Deutsche Museum München gearbeitet. Da haben wir den A300 irgendwas beschrieben. Und der hing da natürlich nicht als ganze Maschine, sondern in zwei Segmenten. Und dann wäre jetzt meine Frage, wie ist hier der Airbus präsentiert?
Oder die Concorde?
Oh, ja, meine ich. Ja, also
die Concorde ist hier präsentiert in einem Modell im Maßstab 1 zu 25, also 25 mal kleiner als das Original. Und das ist wirklich sehr klein, dieses Modell im Verhältnis zum Original. Und das Original war, wie gesagt, die Rumpflänge ungefähr gute 60 Meter. Und das habe ich ja gesagt, wie etwa drei Wagen in einem ICE, durch die man sich dann da durchkämpfen muss, wenn man einen Platz sucht. Die Flügelspannweite, also die Breite sozusagen, ist viel kleiner. Die ist nur 25 Meter und das ist schon mal wieder total anders wie bei einem Airbus oder so. Und das ist eben auch die typische Form eines Überschallflugzeuges, weil es einfach gebaut worden ist in Überschallgeschwindigkeit, ungefähr 100 Passagiere über den Nord- und Südatlantik zu befördern.
Jetzt ist 100 Passagiere aber nicht viel, denke ich, für ein Fluggerät dieser Länge.
Ja, ja, und das ist eben die Überschallform, weil es ist tatsächlich extrem schmal, der Rumpf. Also wenn Sie im Deutschen Museum das Segment eines A300 beschrieben haben, dann ist dieses Segment ziemlich breit und ziemlich hoch und hat auch mehrere Stuhlreihen. Und die Form der Concorde ist einfach eher wie ein langer, dünner, spitzer Pfeil. Und das muss sie aus technischen Gründen auch sein, um diese hohen Geschwindigkeiten fliegen zu können.
Und das heißt, Pfeil, wenn wir steigen jetzt, glaube ich, richtig ein.
Auch. Ja, wir sind schon drin.
Ja. Pfeil, komme ich jetzt drauf, wie, oder Sie hatten das auch so ein bisschen angeschnitten, wie sind denn dann die Flügel, wenn man von Flügeln vielleicht sprechen kann, angebracht im Vergleich zu, sagen wir mal, üblichen Verkehrsmaschinen, die man so kennt?
Die sind technisch zuerst mal gleich angebracht, sie haben aber eine total andere Form.
Ja.
Das heißt, der Punkt, wo die Flügel am Rumpf befestigt sind, ist fast die gesamte Länge des Rumpfes. Und der Flügel ist vorne ganz schmal. Und diese Spannweite von 25 Meter, also die größte, also ungefähr ein ICE-Wagen, die wird nur am hinteren Teil erreicht. Also es ist eigentlich ein dreieckiger Querschnitt. Und der äußere Rand, wenn Sie das so mit den Augen entlangfahren oder mit den Händen, ist S-förmig geschwungen. Also es gibt eben eine unglaublich elegante und schnelle Form. Und es kann eigentlich wirklich nur gut fliegen mit hoher Geschwindigkeit. Bei langsamer Geschwindigkeit, bei Start und Landung wird es schwierig. Da gibt es aerodynamische Phänomene, die das trotzdem irgendwie in der Luft halten. Aber deshalb musste die Concorde sehr, sehr steil landen, also mit einer sehr steil nach oben genommenen Nase. Also es gibt dann eben wieder Probleme, die technischer Art sind, aber die man einfach mit diesem Ding gelöst hat, das 1969 zum ersten Mal geflogen ist.
Also zu den Flügeln nochmal.
Ja, die sind auch das Schönste dran und das Tollste.
Wo setzen die an?
Die also setzen
wo hat das Flugzeug einen Eingang, einen Ausgang? Ist es so gleich hinter dem Cockpit?
Also es gibt direkt hinter dem Cockpit gibt es eine Tür. Dann gibt es Türen sozusagen auf den Tragflächen. Und dann ist eben, die Triebwerke sind nicht wie bei einem A380 oder so, wo sie vier einzelne Triebwerke unter den Tragflächen haben, sondern die Triebwerke sind auch vier in zwei Paaren, die eng aneinander gerückt sind unter den Tragflächen.
Eher vorn oder eher hinten?
Eher hinten natürlich.
Da, wo sie breit sind.
Da, wo sie am breitesten sind. Und der Ansatzpunkt, der hintere der Tragflächen, also wo die Steuerelemente, die Querruder und die Höhenruder sind, das ist ganz weit hinten an dem Rumpf. Also ich würde mal sagen, im hintersten Viertel. Und da, wo die Tragflächen vorne und wo sie ganz wenig breit sind, also ganz spitz sind, das ist sozusagen eher im vordersten Drittel in Richtung vorderstes Viertel. Also fast die gesamte Rumpflänge wird von diesen Tragflächen eingenommen, die vorne ganz schmal und hinten ganz breit sind.
Aber Sie haben noch was von S-förmig geschwungen?
Das sind die Außen, das sind die Außenkanten.
Das sind die Außenkanten. Das sind die Außenkanten. Also es sind nicht so einfache Dreiecke, so kann man das nicht sagen.
Nein.
Sondern die Kante, die die zwei Seiten verbindet, die den rechten Winkel bilden. Jetzt war ich ganz kompliziert wahrscheinlich.
Das stimmt auch so, ja. Die sind eigentlich nie gerade.
Die ist nicht gerade.
Genau. Die ist an keinem Punkt gerade.
Nach außen jetzt oder geht die eher auf und ab?
Die ist an der Außenkontur der Tragfläche, ja. Also es ist vorne ganz spitz und dann wölbt sich das etwas nach außen.
Ja.
Und die Stelle, wo es dann breiter wird, das ist nochmal eine Rundung.
Mhm.
Das heißt, es ist nicht irgendwie abgeeckt oder so, sondern jede Form ist schwingend und gerundet.
Ja.
Und das sieht total großartig aus. Und jetzt wollte ich nochmal auf, weil Sie die 100 Passagiere, dass das nicht viel sind, wenn Sie ein normales Verkehrsflugzeug beschrieben haben, dann ist ja der Rumpf relativ großvolumig, weil man viel unterbringen muss.
Ja.
Und es gibt ja die Fensterreihen, dann gibt es die Mittelreihen. Und jetzt komme ich noch mal mit Zahlen, aber da können wir ja drüber sprechen. Mhm. Der Rumpf der Concorde ist wahnsinnig schmal, also wenig breit und wenig hoch. Der ist breit ungefähr 2,80 Meter, also eine Röhre.
Ja.
Und hoch ist er ungefähr 3 Meter. Dann kommen ja oben noch die Einbauten für das Handgepäck und die Deckenbeleuchtung im Mittelgang dazu. Das heißt, ich bin relativ groß. Ich war mal in einer drin, in einem Museum. Ich muss den Kopf einziehen, wenn ich durch den Mittelgang laufe.
Genau, Gepäck haben wir ja auch noch dabei.
Handgepäck haben wir auch noch dabei.
Handgepäck, aber großes nicht?
Und ja, ein bisschen. Also durch die wenigen Passagiere ist es ja auch nicht so viel. Also die maximale Abflugmasse von dem Ding liegt dann schon über 200 Tonnen. Und sie muss 96 Tonnen Treibstoff mitnehmen können, um von London oder Paris nach New York oder Rio de Janeiro zu fliegen, in 3:30 ungefähr.
Warum hat man die eigentlich vom Markt genommen?
Weil sich das nie gerechnet hat. Also Concorde, Sie haben ja den Begriff angesprochen, der steht auch groß auf dem Leitwerk. Also das ganze Flugzeug ist weiß und sehr glänzend und sehr glatt. Also da sieht man auch die Aerodynamik in der Oberfläche. Das heißt, es muss wirklich windschlüpfrig sein.
Ja.
Und auf dem Leitwerk ist ein blauer Streifen und da steht drauf Concorde. Und zwar mit E hinten. Und das ist eine britisch-französische Kooperation gewesen. Die wollten einfach gemeinsam dieses große technische Problem lösen. Und es hat natürlich auch Ärger gegeben, zum Beispiel Ärger um den Namen. Die Engländer wollten das ohne E schreiben. Die Franzosen wollten es mit E schreiben, weil es natürlich sowas wie Gemeinsamkeit und Eintracht und Zusammenarbeit bedeutet. Aber da kommt schon diese Zweisprachigkeit als Problem raus. Und vielleicht an der Stelle, weil ich jetzt die Farbe erwähnt habe, noch was zur Farbe. Das Ding ist schneeweiß und hat über die Fenster, die winzig klein sind, ein rotes Band. Und hinten ist sie blau. Und hier das Modell, das wir haben, das ist ein Prototyp. Das heißt, sie hat keine Bemalung von Air France, die dann 10 Stück bekommen haben, oder British Airways, sondern das ist die erste Maschine, die 69 zum ersten Mal geflogen ist.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob die alle identisch waren oder dann doch noch irgendwie kenntlich gemacht haben, wem sie gehören.
Naja, durch die Farben der Fluglinie natürlich, weil man ja auch dann,
und
weil Sie gesagt haben, warum hat man das eingestellt oder die Frage gestellt haben, oder man kann sich auch fragen, warum macht man sowas überhaupt? Also es ist natürlich eine technische Herausforderung und in den 60er Jahren war die Idee einfach, das Fliegen signifikant zu beschleunigen, schneller zu machen, einfach lag in der Luft. Im militärischen Bereich konnte man schon lang so schnell fliegen. Und das war einfach die Idee, das in den zivilen Bereich zu übertragen. Und seit es eben Düsenflugzeuge gibt, also seit Ende der 50er Jahre, sind die Flugzeiten über den Atlantik immer 8 Stunden. Und das sind sie heute auch noch. Mhm. Und die Concorde war der einzige Versuch, das deutlich zu beschleunigen. Letztendlich war das von Anfang an, heute würde man sagen, ein Millionen- oder ein Milliardengrab letztendlich. Man hat unglaublich viel Geld rein versenkt. Man hat diese 20 Flugzeuge gebaut, die Fluglinien auch gar nicht bezahlen mussten, weil sie eigentlich vom Staat geschenkt bekommen haben, um das irgendwie in die Luft zu bringen. Und andere Fluggesellschaften auf der ganzen Welt, die Absichtserklärungen ausgesprochen haben, dass sie das kaufen, sind alle wieder weg. weil die Treibstoffkosten so gigantisch sind, weil der Aufwand so gigantisch ist und weil in vielen Ländern und vor allem in den USA einfach auch die Lärmbelästigung, das Ding ist furchtbar laut, vor allem beim Start, und es erzeugt den Überschallknall, wenn es durch die Schallmauer geht, also einen ganz dumpfen Schlag, den man richtig auf der Erde hört.
Ja.
Das kennt man ja auch aus dem Kalten Krieg von den Kampfflugzeugen. Und das ist letztendlich auch einer öffentlichen Meinung gescheitert, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Und man hat dann auch wirklich, dann beginnt ja auch Umweltbewegung Anfang der 70er Jahre. Und es geht ja nicht nur um diese 20 Flugzeuge, sondern man hat dann befürchtet, dass in 14 bis 18.000 Meter Höhe ganze Flotten von Überschallflugzeugen rumfliegen. Und das wurde einfach auch nicht akzeptiert. Und deshalb blieb es bei diesen 20 Stück, die eben extrem teure, auch sehr exklusive, die hat man dann sehr, sehr schick vermarktet, also an ein elitäres Publikum, die dann eben versucht haben, das irgendwie am Markt zu halten. Und geendet hat es ja dann letztendlich mit dem Absturz einer Concorde 2000, wo man dann 3 Jahre später den Betrieb dann auch aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt hat.
Ja, ja, jetzt überlege ich so, was wir
besprochen
haben an dem Flugzeug. Jetzt scheitert es auch so ein bisschen an meinem technischen Know-how. Und ich denke, ich bin ein bisschen froh, dass ich mich doch letztes Jahr mit Flugzeugen beschäftigen durfte, ein bisschen zumindest. Da gibt es jetzt noch das hintere Leitwerk.
Ja.
Wir hatten also den Rumpf besprochen, wie die Flügel angebracht sind.
Ja, die Triebwerke haben
die wir Triebwerke besprochen. Haben wir besprochen. Aber so ganz vorne und ganz hinten waren wir jetzt noch nicht.
Nee.
Und deshalb
gehen wir einfach mal
rein. Ist jetzt so die Sache, wollen wir dann jetzt erst beim hinteren Leitwerk sein?
Von
der Abfolge wäre ich eher gern von vorne nach hinten.
Mir ist das egal, wir können gern von vorne nach hinten.
Ja, dann nochmal zum Cockpit.
Ja, also ich sehe das jetzt direkt von der Seite. Es ist also vorne wirklich, ich habe es ja vorhin gesagt, Sie haben es besprochen, ein ganz spitzer Pfeil.
Ja, auch das Cockpit ist
Das Cockpit spitzig, ne? Ist so weit
normal
wie möglich.
Also was heißt normal? Ich glaube, wir haben alle im Kopf, dass Cockpit-Nasen rund sind.
Ja, das jetzt, ist sie ne? gar nicht. Mhm. Also sie ist wirklich richtig, richtig spitz, richtig zugespitzt. Und es ist diese runde Nase, die vorne meistens dann schwarz ist. Da ist dann ein Radar drin und dann ist das Cockpit so aufgesetzt, dass man auch gut sieht. Also auch bei Start und Landung, vor allem bei der Landung ist das wichtig. Und bei der Concorde ist das Cockpit praktisch komplett in diese Pfeilform integriert. Und ich habe das vorhin gesagt, dass sie sehr wegen den Tragflächen sehr steil landen musste.
Ja.
Also die Nase sehr weit nach oben. Und deshalb hatte die Concorde etwas ganz Spannendes. Und das sieht man auch an dem Modell. Da gibt es eine kleine Gravierung. Diese spitze Nase war nach unten wegklappbar. Damit der Pilot bei dem steilen Landeanflug eine Bodensicht überhaupt hat.
Mhm.
Das ist der Punkt. Also eine ganz komplizierte Mechanik, die da drin war. Aber in der Flugstellung, also im Überschallflug, wenn sie in der Luft ist, was dieses Modell zeigt, ist das alles fast komplett integriert und die Piloten haben auch keine wirkliche Bodensicht. Also so könnte die Maschine gar nicht landen.
Also ist die Nase quasi dem Cockpit noch vorgesetzt? Kann man das so
genau.
sagen?
Genau, sehr spitz
also
nach vorne.
Also erst spitze Nase?
Lange spitze Nase.
Wie lang etwa?
Ich würde ungefähr sagen, das ist vielleicht ein Zehntel der gesamten Länge, bis dann das Cockpit anfängt.
Und setzt sich das ab oder geht das ineinander?
Das Cockpit setzt sich ganz leicht ab. Es war vorher, also bei der abklappbaren Nase, war noch wie ein Visier sozusagen, dass das dann nochmal glatter macht, also noch mehr in diese Pfeilform integriert und das Ganze ist vom Querschnitt rund. Und dann geht es über in diese lange, relativ dünne Röhre. Und hinten ist es eigentlich genauso, also es läuft spitz aus, nicht so spitz wie vorne, etwas stumpfer.
Ja.
Und aufgesetzt ist dann auch das Seitenleitwerk, das relativ flach ist, aber eben auch die Vorderkante ist geschwungen. Das heißt, das ist alles irgendwie ausgerundet. Also es gibt praktisch keine Ecken oder rechte Winkel oder sowas.
Also Seitenleitwerke nochmal, das ist das, was rechts und links am Rumpf sitzt.
Nee, das ist das, was oben drauf ist.
Mhm.
Genau. Und wo dann das Seitenruder und das, was Sie...
Das hat mich schon immer etwas irritiert.
Gut, dass Sie gefragt
warum
haben.
Warum das Seitenruder heißt, wo es doch eigentlich in die Höhe weist.
Oder? Es weist in die Höhe, aber es wird eben die Steuerung nach links und nach rechts wird dadurch. Also es ist wie ein Ruder bei einem Schiff, das nach unten hängt und auch links und rechts.
Ja.
Und das ist gut, dass Sie das jetzt sagen, weil das, was normalerweise bei einem Flugzeug noch seitlich rauskommt, also wo die Höhenruder dran sind, das gibt es bei der gar nicht.
Aha.
Das heißt, nur diese Spitze mit dem aufgesetzten Seitenleitwerk und das, was die Höhenruder machen bei einem Flugzeug, das ist hier quasi an den Hinterkanten der Tragflächen integriert. Und die Tragflächen gehen ja so weit nach hinten, dass sie praktisch schon dieses Seitenleitwerk erreichen. Das haben wir ja vorhin, diese große Längenausdehnung der Tragflächen am Rumpf.
Mir fallen gerade ganz einfach gefaltete Papierflugzeuge ein.
Ist super, genau so. Spitze.
Ja, also die vorn wirklich das pfeilartig haben, aber hinten fast nichts oder so gut wie.
Ja, also breiter sind.
Ja, breiter sind, ja. Aber da kann man auch nicht wirklich von Höhenrudern reden, zum Beispiel.
Und die Tragflächen bei so ganz spitz gefalteten, also es gibt ja mehr so breiter gefaltete und ganz spitz gefaltete, das sind eigentlich wirklich solche Flügel, also Deltaflügel, die man so nennt, die eben dreieckig sind. Das ist genau die Form. Die hat das, ja.
Und ein Fahrwerk muss ja die auch haben.
Das hat sie auch. Also hier am Modell nicht. Das Modell steht auf einem Ständer.
Ja.
Also es sieht eigentlich eher aus wie so ein Notenständer, wenn man Musik macht. Ganz witziges Ding, das kam von dem Leihgeber. Das Modell kam aus England, von einem Museum. Und sie hat ein unglaublich hohes Fahrwerk vorne, ein Bugrad, und eben in den Tragflächen integriert mit jeweils vier Rädern auf beiden Seiten. Mhm. Also das ist relativ normal. Und was noch beeindruckend ist, das ist die Höhe. Wir haben ja die Länge haben wir gehabt, die Breite haben wir gehabt. Die Höhe ist, wenn sie auf dem Boden steht, bis auf die Oberkante vom Leitwerk gute 11 Meter. Also ein dreistöckiges Haus.
Also das heißt, man musste richtig reinsteigen?
Als Passagier gab es richtig hohe Leitern, ja.
Oder hatten die Fahrtreppen oder Leitern?
Genau, Fahrtreppen. Also wie bei jedem anderen Flugzeug auch. Genau, also normale Gangways. Mhm. Genau. Und das Modell ist bei uns eben präsentiert in einer Stellung, also im Steigflug.
Ja.
Also diese spitze Nase zeigt nach oben. Und das ist auch nach dem Start oder wenn sie eben in die Flughöhe geht oder so. Und das ist auch, ich habe vorhin von Umwelt und sowas geredet, das ist auch der Punkt, wo sie natürlich beim Start wahnsinnig viel Emissionen hinten rausgeblasen hat. Also ich habe das mal gesehen in Paris auf dem Flughafen, wie eine gestartet ist durch Zufall. Da kommt richtig schwarzer Dreck hinten raus, also dass man einfach sieht, diese gewaltige Beschleunigung und diese irre Kraft, die da drin steckt, um eben auch dieses Ding hochzukriegen und dann eben auch auf Überschallgeschwindigkeit zu bringen.
Ja, Sie haben gesagt, die ist hier im Steigflug präsentiert. Mhm. Was ist denn hier noch drumherum?
Hier drumherum?
Um die Concorde hier präsentiert, sozusagen?
Dahinter, also es geht ja hier um den Bereich Geschwindigkeit in der Ausstellung. Gibt ja noch andere, das kommt ja später noch. Und dahinter ist ein Bild von einem modernen Überschallprojekt. Es gibt ja heute auch immer wieder, die große Luftfahrtindustrie macht das, aber auch Start-ups und die etwas jüngere Luftfahrtindustrie in China macht das, die auch heute wieder solche Überschallprojekte propagieren und sagen, es wäre doch toll, wenn man schneller machen könnte. Mhm. Nicht diese lästigen 8 Stunden, was ja schnell ist für die Entfernung, aber einfach das noch schneller zu machen. Und da ist eben so eine Computeranimation, so eine Grafik, und wo man einfach sieht, die Grundmerkmale, also die Form, das, was wir ja beschrieben haben, und die Tragflächen, das ist im Grunde gleich. Also das könnte man heute auch nicht groß anders machen. Das heißt, man hat damals von der Form Lösungen gefunden, die auch heute noch gültig wären. Das, was man heute vielleicht besser machen könnte, ist, dass Triebwerke emissionsärmer sind, dass sie leiser sind. Manche behaupten auch, sie könnten den Überschallknall irgendwie reduzieren oder so, um diese Akzeptanz bei der überflogenen Bevölkerung irgendwie hochzusetzen. Ja. Aber ich glaube, das ist eigentlich alles Unsinn. Und natürlich ist das Fliegen in der Concorde und auch bei solchen modernen Projekten immer auch Geldsache gewesen. Mhm. Das heißt, ein normaler Linienflug nach New York von Paris lag in den 2000er Jahren bis zur Einstellung so bei 11.000 Euro. Also unfassbar viel Geld, wenn man so das aufrechnet.
In der Concorde,
genau. Und das war natürlich auch mit die Strategie zu sagen, wir vermarkten das sehr exklusiv. Aber es ist natürlich auch absurd, wenn Sie auf einem Atlantikflug 5 Stunden einsparen, aber natürlich der Weg zum Flughafen immer länger wird und die Sicherheitskontrollen immer aufwendiger werden. Also dann verlieren sie ja irgendwo an der anderen Kante auch wieder Zeit.
Ja, genau. Ja, aber ich finde das interessant, dass man also das Concorde-Projekt eingestellt hat, aber auf der anderen Seite den Faden wieder aufnimmt und meint, man könne es besser machen.
Ja, ich glaube, das ist aber in der Technik immer so, dass solche Ideen immer wieder aufgenommen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und sei es auch nur, um irgendwie Forschungsgelder zu akquirieren oder so. Also oft ist die Ernsthaftigkeit gar nicht mal so klar, also die wirkliche technische Ernsthaftigkeit. Also man will ja jetzt auch wieder auf den Mond, nach ganz vielen Jahren.
Mhm. Als Freiberufler frage ich mich dann, womit kann man Geld verdienen? Das ist
tja, entweder mit ja, guten Ideen oder mit gutem Marketing.
Ja, nee, ich denke dann also gerade bei so Forschungsprojekten, denke ich mir, interessant, man weiß eigentlich nicht, wohin die führen und man haut einen Haufen, also man schiebt einen Haufen Geld hinein.
Mhm. Ja, das ist aber auch so. Steuergelder auch natürlich sind es ja immer.
Und da kann, also hinterfrage ich dann die Sinnhaftigkeit. Yeah. Ich meine, auch die Leute, die in so Projekten arbeiten, schätze ich schon als qualifiziert und wissend ein. Dennoch aber glaube ich auch, dass die für ihre Arbeit echt viel Geld bekommen, vielleicht zu viel.
Das ist sicher so, ja. Ja. Noch ein interessantes Ding fällt mir ein zu Concorde. Die wird ja bei der hohen Geschwindigkeit, also die flog dann im Linienverkehr so ungefähr 1230 km/h. Und da wird der Rumpf unglaublich heiß durch die Luftreibung. Und der heißeste Punkt ist natürlich vorne an der Spitze. Da wird sie 127 Grad Celsius heiß. Und durch diese Wärme hat sich der Rumpf, und das war technisch echt schwierig, hat sich der Rumpf 25 Zentimeter ausgedehnt. Das heißt, er wurde 25 Zentimeter länger. Und bei der Abkühlung musste er wieder um die 25 Zentimeter schrumpfen können. Das heißt, musste man technisch lösen. Das ist brutal schwierig mit Dehnungsfugen, die das dann irgendwie aufnehmen können. Also was man damit sagen kann, ist, dass es einfach extrem technisch anspruchsvoll war. Und wenn Sie jetzt fragen, auch warum man das eingestellt hat, also was halt bei Technik auch immer so ist, dass auch wenn das Projekt eine Sackgasse war, hat man halt generell unglaublich viel gelernt, dass man wieder für andere Dinge brauchen kann. Das ist eigentlich auch so ein Punkt.
Ja, der Gedanke kam mir gerade auch.
Ja.
Das gilt ja dann auch für die von uns schon angesprochenen Forschungsprojekte, dass man, ich würde sagen, einfach hoffen kann, dass, wenn auch vielleicht im Überschallflug nicht so viel rauskommt, dann vielleicht für andere Projekte oder technische Sachen gute Innovationen da rauskommen.
Ja, wenn es auch nur als Abfallprodukte sind.
Dass man dann sagt, dann revidiere ich das vielleicht wieder und sagt, dann hat es vielleicht doch seine Berechtigung.
Ja.
Obwohl man die Masse natürlich in Frage stellen kann.
Genau.
Das und das Hochbezahlte.
Ja. Wollen Sie es jetzt mal abtasten?
Ja.
Ja.
Das war Sag mir, was du siehst, aus dem Zeppelin-Museum Friedrichshafen mit Claudia Böhme. Gefördert wird das Podcast-Projekt vom Zentrum für kulturelle Teilhabe, einer Einrichtung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der Podcast ist Teil des Pilotprojekts Mitbestimmungsorte – gesellschaftliche Teilhabe am Museum fördern.